Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
Heute war aufgeräumt. Alles schlimmer. Zu Gast Katrin.
Katrin, ich bin total froh, dass du heute mir gegenüber sitzt. Ich freue mich echt riesig, weil wir kennen uns gefühlte Ewigkeiten, weiß nicht, 25, 24 Jahre
Im
oder so.
Im August werden es 25 Jahre.
Oh, du hast recherchiert. So genau hätte ich es nicht gewusst.
Ja.
Und ja, bist mir immer eine super liebe Kollegin gewesen und immer noch.
Ach, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Und ja, deswegen freue ich mich besonders, mit dir heute einen Podcast zu machen. Man soll ja denken, wir haben nichts mehr zu quatschen, aber ich glaube, wir kommen da ganz schnell rein. Vielleicht erzählst du ganz kurz so, was du machst, welche Funktion du hast, damit so die anderen auch noch ein bisschen wissen, mit wem quatsche ich denn hier eigentlich.
Ja, hi, ich bin Katrin, seit 25 Jahren fast im Kinderdorf und bin jetzt seit 22 Jahren die Gruppenleitung einer Außenwohngruppe in Wegberg. Da leben 8 Kinder und Jugendliche im Moment im Alter von 5 bis 17 Jahren. Und das mache ich schon eine ganze Zeit lang. Und wir haben gestartet im Kinderdorf als Wohngruppe, haben dann 5 Jahre im Kinderdorf gelebt und sind dann in die Außenwohngruppe gezogen, was Vor- und Nachteile hat. Und ich mache es immer noch gerne.
Ja, das höre ich doch gerne. Dann gehst du mir auch nicht so von der Fahne und bleibst noch ein wenig. Ich denke, du könntest unendlich viel aus der Zeit erzählen, was du so alles erlebt hast. Und ich auch. Vor allen Dingen müssen wir unbedingt mal einen Podcast machen über gemeinsame Urlaube.
Oh ja,
weil
das,
in der ersten Zeit, wie ihr noch im Kinderdorf wart und dann ja auch noch eine ganze Zeit lang später, wo unsere Kinder auch ungefähr gleich alt waren und sehr kompatibel zusammen waren, waren wir ja auch in gemeinsame Urlaube. Ich sag nur, das wird ein spannender Podcast. Heute aber habe ich ein bisschen was anderes mit dir vor. Und zwar höre ich immer mal wieder intern von Kollegen, aber auch gesellschaftlich von Nachbarn, anderen Leuten, dass so ja gestöhnt wird oder mokiert wird, die Kinder, die Jugendlichen, die werden immer schlimmer. Also jetzt so bezogen auf uns, die Kinder, die angefragt werden, die Kinder, die bei uns leben, die werden immer, also immer auffälliger, immer schwieriger. Und eben in der Gesellschaft auch, wenn man über Schule, Lehrer, Straftaten, Gewalttaten, hört man auch so, oh, die Jugend, die Kinder von heute, alles ist so viel schlimmer. Und ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten. Wie hat sich das für dich so verändert? Wie siehst du das? Und habe natürlich auch meine eigene Meinung dazu.
Also ich glaube, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, einfach zu sagen, früher war alles besser und heute ist alles schlimmer, weil sich ja nicht die Kinder verändert haben alleine, sondern die Gesellschaft ja auch. Was wir erleben, ist, dass die Kinder mit schweren psychischen Störungen einfach auch sehr viel jünger werden. Und das ist immer was ich sehr erschreckend finde. Also wir haben Kinder, die schon sehr jung, sehr auffällig sind. So nennt man es ja leider immer. Man sagt, die sind auffällig, die sind in der Schule auffällig, teilweise schon im Kindergarten auffällig. Man muss da schon sehr früh auch über Therapie und manchmal sogar über Medikamente gehen. Ich glaube, da waren die Kinder früher älter, wenn man mit diesen Problemen konfrontiert wurde. Ich glaube, dass die ganze Gesellschaft sich darin verändert hat, dass man mehr darüber spricht, was Kinder für Schwierigkeiten haben. Wenn man die Nachrichten sieht, es gibt 12-Jährige, die andere Kinder abstechen, es gibt 13-jährige Mädchen, die sich zusammenrotten und ihre Freundin umbringen, es gibt Amokläufer, die sind 15. Also ich glaube schon, dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist. Ich glaube, dass die Arbeit anders geworden ist über die Jahre. Also 25 Jahre ist ja schon auch ein langer Zeitraum, da hat sich viel verändert. Aber nicht unbedingt, dass die Kinder so viel schwieriger geworden sind. Ich glaube, dass wir noch mal anders hingucken als vor 25 Jahren. Ich glaube, dass es andere Prioritäten gibt als vor 25 Jahren. Das ist aber auch in allen Familien so. Also ich glaube, dass auch die Erziehung in normalen Familien sich in den letzten 25 Jahren ja massiv verändert hat. Also wenn man mit Menschen spricht, die soll ich aufhören?
Nein! Red ruhig weiter.
Wenn man mit Menschen spricht, die vor 25 Jahren, also mit unseren Eltern oder Großeltern, dann ist ja die Erziehung da auch schon ganz anders gewesen. Wenn heute
Partizipation heißt das schöne Wort, Frau Kollegin.
Ja, auch in der Jugendhilfe ein großes Thema geworden ist in den letzten Jahren und auch im Kinderdorf, das ja auch zu Hause so ist. Also über was wird heutzutage alles diskutiert? Was dürfen Kinder wann, wie, wo, in welchem Alter? Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Jugendhilfe. Ich habe immer das Gefühl, alles, was in der Gesellschaft ist, trifft dann mit kurzer Zeitverzögerung auch die Erziehung in der Jugendhilfe.
Also ich habe da viele Parallelen. Ich versuche jetzt mal reinzuhaken. Du erzählst schon, du kannst auch einen Solo-Podcast hier machen. Also mein erster Impuls ist auch oft zu sagen, ja, die werden schwieriger. Und gerade was du auch sagst, dass dieses, dass die Kinder immer jünger werden und schon, ja, teilweise, wo mir auch das Herz am blutet, wo ich denke, boah, wie kann so ein kleines Kind schon so viel mitgemacht haben und so, ja, kaputt ist jetzt ein blödes Wort, aber so geschädigt sein und so leiden, sage ich mal. Weil Verhaltensauffälligkeit finde ich immer so blöd, weil das hört sich immer so an wie, das Kind hat ja aktiv was gemacht, es leidet ja unter was, warum es so schwierig ist.
Genau, so sehe ich das auch.
Dann habe ich aber noch mal so richtig tief so in meinem Hirn geguckt, weil das ist ja auch eigentlich ganz gut, dass wir Menschen in der Nachsicht immer alles nicht so als nicht so schlimm empfinden oder uns eher an die tollen Sachen erinnern. Und gerade wo ich ja vorhin auch von den Urlauben sprach und habe mal so geguckt, und das war ja schon auch in unserer Anfangszeit, da mit welchen Kindern und Jugendlichen wir ja gefahren sind und was wir da auch erlebt haben an Auffälligkeit, an Bedürftigkeit, an wir mussten intensivst da sein, wo ich dann auch gedacht habe, nee, wirklich schwieriger sind sie nicht geworden. Ja, sie sind älter, aber da wäre für mich auch die Frage, hat man früher nicht so früh gut genug hingeguckt? Und es hat einfach auch länger gedauert, bis, sag ich mal, Kinder, die in so einer großen Notlage zu Hause sind, bei uns landen. Ich weiß es nicht. Ich denke, da müsste man jetzt Untersuchungen zu machen. Fakt ist aber schon für mich, dass ich nachher gedacht habe, nee, kann ich jetzt für mich, also ich kann ja nicht pauschal, aber so aus meiner Erfahrung nicht sagen, dass sie wirklich schwieriger geworden sind. Wir haben immer ganz liebevoll Härtekräckis gesagt und wirklich nicht böse gemeint, sondern so, die einfach so viel schon mitgemacht haben, wo man wirklich auch sehr gefordert war, kreativ zu sein, sich Sachen zu überlegen, mal ganz anderes auszuprobieren, Geduld einfach auch mal lassen und habe dann so gedacht, ja, aber es war früher auch einfacher. Also ich bin dann auch über diesen Umweg bei Gesellschaft ein bisschen gelandet. Jetzt noch mal expliziter unser direktes Umfeld. Also Kindergarten, Schule, die Ansprüche, die da gestellt werden, trotz, was du ja sagst, mit Partizipation, wir gucken hin, wir wollen für Kinder da sein, wir sind viel offener geworden, Kinder dürfen auch mal anders sein. Und trotzdem erlebe ich im Alltag, dass der Anspruch in Schule, Kindergarten und Gesellschaft auf der anderen Seite höher geworden ist. Die haben zu funktionieren, es geht um Leistung. Die reden schon manchmal beim Kerzemachen von der Kommunionkerze darüber, mein Kind kann jetzt nicht Abi machen, weil die Grundschullehrerin nicht tough genug ist. Wenn jetzt zu viele auffällige Kinder bei meinem Kind sind, dann habe ich Angst, dass meins den Anschluss verliert, dass die nicht genug lernen. Sodass ich auch echt so gedacht habe, ja, wie du auch gesagt hast, die Kinder, ist die Frage, haben die sich wirklich verändert oder hat sich die Gesellschaft verändert und darum sind die Kinder anders oder haben andere Auffälligkeiten?
Also ich finde, das ist auch immer so ein Zwiespalt, genau das, was du sagst. Auf der einen Seite ist die Partizipation. Vielen Dank, das machen wir jetzt immer so, dass du das für mich sagst.
Ja, genau.
Die dazu beiträgt, dass die Kinder ja anders sein sollen auch, dass die ihre Meinung sagen sollen, dass die angehört werden, dass es darum geht, was die wirklich wollen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft noch nie so sehr auf Leistung getrimmt war in Bezug auf Kinder. Also wenn mein Kind nicht aufs Gymnasium geht, dann habe ich ja anscheinend schon ein Problem. Also das ist ja für Eltern irgendwie das neue Nonplusultra. Wenn ich dann schon mal sage, ich habe ja auch zwei eigene Kinder, boah, ich bin froh, wenn unser Zwerg mal was Handwerkliches macht, weil das ist so genau sein Ding, dann wird man angeguckt wie so ein Alien aus, weiß ich nicht wo. Und der soll nicht aufs Gymnasium studieren? Nein, also natürlich, wenn er das möchte irgendwann, ist das natürlich völlig in Ordnung, aber ich glaube eher, der wird irgendwas machen, wo der wirklich schmutzig mit wird, weil er das toll findet. Und das finde ich toll.
Ja, aber die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also eins meiner Jugendlichen, die hat wirklich schulisch, nachdem wie die zu uns kam, man erst noch gar nicht genau wusste, geht sie zur Hauptschule oder schafft sie Schule überhaupt, hat sie dann auf der Gesamtschule, irgendwann ist der Knoten geplatzt und die hat richtig Gas gegeben und konnte auch gut lernen, also hat super aufgeholt und hatte dann mittlere Reife mit Quali. Also sie hätte Abi machen können. Aber die hatte schon irgendwie, ich glaube, ab Mitte 9. Schuljahr ganz klar, was sie machen will. Sie wollte medizinische Fachangestellte werden. Und da war dann auch, und die hatte auch viele Freundinnen, also sie war sehr gut integriert auch und auch teilweise Freundinnen von Müttern, wo ich ein bisschen halbwegs mit befreundet war. Das war wie Spießrutenlaufen. Also für sie, für das Mädel, aber für mich auch. Ich habe gedacht, da habe ich wirklich die Welt auch nicht verstanden. Ich war total stolz. Die hat sich eine Ausbildungsstelle gesucht, war hoch motiviert und das ist ja eine richtig gute Ausbildung. Medizinische Fachangestellte, die werden gebraucht. Und die wurde wirklich gefragt, warum machst du das nicht? Dann wurde ich gefragt, musst du die denn rausschmeißen, weil das Jugendhilf ist, darf die nicht Abi machen? Ich habe gedacht, was? Also ganz schlimm. Ja,
hätte sich dafür entschieden, unter der Brücke zu leben, ne? Also als würde sie freiwillig ein Mensch zweiter Klasse sein. Und ich glaube, das macht einfach unseren Kindern, gerade denen, die kognitiv Grenzgänger sind, nochmal das Leben viel, viel schwerer. Also, weil so Berufe wie Verkäuferin oder auch Verkaufshelfer oder beim Bauamt oder beim Straßenamt, was ja viele Kinder früher bei uns gemacht haben, die schwächer waren als vielleicht der Durchschnitt. Das wird ja heute, also das macht man heute auch mindestens mit Realschulabschluss. Also diese Hilfsberufe, die gibt es ja auch immer weniger. Und ich finde, das ist dann für unsere Kinder und Jugendlichen noch mal schwerer, den Weg in die normale Berufswelt und in die normale Gesellschaft zu finden. Ja, Inklusion wird hochgehängt und Inklusion ist ja das Nonplusultra, nur wenn man mich fragt, nicht. Aber es funktioniert ja nicht. Also ich kann ja nicht immer nur versuchen, irgendwas zu schaffen, was nicht da ist. Und das macht, glaube ich, unseren Jugendlichen manchmal die Sache sehr viel schwerer. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Gesellschaft sich nochmal verändert und nicht alles über Leistung läuft. Also über diese vorprogrammierte Leistung. Also warum ist jemand besser oder steht besser da, der 3 Jahre länger Schule gemacht hat, hat Abitur gemacht und studiert jetzt vielleicht auch noch, als der mit 17 vielleicht schon in der Arbeitswelt war und hat schon Geld verdient und gesellschaftlich sich beteiligt, in unsere Kassen eingezahlt. Also warum ist das so negativ behaftet? Das finde ich total schade.
Und was du so sagst, dass dieser Leistungsdruck und gerade unsere Kinder, die schwächer sind, aber eben auch alle anderen, die nicht Norm sind von den Kindern, dass das ja auch Frust macht. Also genau. Es wird ja trotz aller Freiheit und jeder soll sich entfalten, die irgendwie, warum auch immer, aber dann in ihrer Entfaltung nicht dem entspricht, was wir eigentlich wollen als Gesellschaft oder ein Teil der Gesellschaft, sei es Markenlevel und. Also diese Ansprüche, es hat dann doch Norm zu sein, bis hin zu die Models, die genau ihre Maße haben müssen. Also das sind ja zwei Welten, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber dadurch dann ja doppelten Frust machen für all die, die in all ihrer freien Entscheidung es aber einfach nicht schaffen, dem zu entsprechen oder in den Augen der Gesellschaft falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass so, man sagt ja auch so, diese Schere geht auseinander, also dieses, die schaffen, dieser Norm zu entsprechen und diesem Leistungsdruck und sind, ich sage jetzt mal ganz böse, die Sieger. Aber die auf der Seite der Verlierer sind, werden ja auch immer größer und die Schere geht weiter auseinander. Also diese Trennung. Und ich glaube schon, dass jetzt mal so gesamtgesellschaftlich dieses, was du gerade auch sagst, die frühen Ausbrüche an Gewalt und Umbringen, also es ist ja eskaliert, das sind ja Einzelfälle. Ich denke, klar hat es das früher auch gegeben. Man hat es vielleicht nur nicht so kommuniziert und mitbekommen, außer es war in der eigenen Nachbarschaft. Aber ich glaube schon, dass es ein höheres Gewaltpotenzial gibt. Aber ich glaube auch, dass es einen ganz, ganz großen Frust gibt, gerade bei jungen Leuten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist auch wieder eigentlich, finde ich, total interessant, weil es eigentlich immer nicht zusammenpasst. Wenn ich so gucke, wie viel, ich sage jetzt mal, Mütter die Freundinnen ihrer Kinder sind. Mhm. Ich meine, ich will jetzt keinen auf die Füße treten. Jeder, also ich will auch nicht sagen, das eine ist die richtige Erziehung oder die falsche Erziehung, gibt's glaube ich nicht. Aber ich erlebe das teilweise. Wir haben ja viele Einzelkinder oder allerhöchstens 2 Kinder. Das heißt, rein zeitmäßig, rein kraftmäßig hast du natürlich einen ganz anderen Fokus auf 1 oder 2. Also ist ja auch eine Veränderung in der Gesellschaft. Dann viele, wo beide berufstätig sind, was ich total gut finde. Aber natürlich, wenn ich dann beide gearbeitet haben, willst du ja natürlich auch abends auch ein bisschen deine Ruhe haben oder nicht, also dich mit deinen Kindern, aber positiv mit deinen Kindern beschäftigen. Und ist ja auch total toll, wenn ich dann so bei Elternabenden sitze. Ich würde für mein Kind alles tun. Und wenn ich selber nicht, was weiß ich, nicht genug zu essen habe oder an was sparen muss, aber jede Klassenfahrt kann nicht teuer genug sein, die kann nicht exklusiv genug sein. Und die kriegen alles und meine Kinder müssen auch nicht im Garten arbeiten und ich fahre die zur Schule. Und da sind wir ja bei Helikoptereltern schon bald. Das klafft so auseinander und ich glaube ein Stück weit, denen fehlt auch Reibung. Also wo sollen sich denn, weil, und das gehört ja nochmal dazu, je älter du wirst, entwickelst du irgendwann ein Ich und spätestens in der Pubertät geht es ja auch darum, ich muss auch ein bisschen rebellieren, ich muss ja gegen irgendwas angehen. Aber gegen was will ich denn angehen und auf einem niedrigeren Level protestieren und mich selber finden, wenn meine Mutter oder mein Vater meine besten Freunde sind und ich ja alles darf, ich da Partizipation, Freiheit, alle Möglichkeiten. Also manchmal glaube ich, diese zu viel Möglichkeiten kann auch eine Überforderung sein und dann auch wieder zu Frust führen.
Also ich sehe das genauso. Ich glaube, dass, dass wenn man alles darf, es letztendlich keine Erfüllung geben kann und auch keine Befriedigung an dem, was man vielleicht auch erkämpft hat. Also man war ja als Teenager in unserem Alter vielleicht auch mal total stolz darauf, wenn man irgendwann irgendwas durfte, was man vielleicht vorher nicht durfte. Und wenn man dafür gekämpft hat, weiß ich nicht, bei seiner Freundin zu übernachten oder bis 23:30 raus zu dürfen statt bis 23:00, das hat ja auch was mit einem gemacht. Und ich glaube, wenn das alles immer nicht ist und man muss für nichts kämpfen und alles ist in Ordnung, weil das ist ja meine freie Entscheidung. Und dann wird es auch schwierig mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist eben ein schmaler Grat. Auf der einen Seite auf die Kinder zu gucken und zu gucken, was brauchen die wirklich. Aber für mich bedeutet, sag es nochmal für mich,
Partizipation.
Vielen Dank. Auch kein Freifahrtschein. Und ich glaube, dass das ein Riesenunterschied ist. Ich kann nicht einfach alles damit entschuldigen, dass die Kinder alles selber entscheiden dürfen und ziehe mich damit aus der Erziehung und aus der Verantwortung heraus. Das funktioniert so nicht, sondern es sollte eher darum gehen, dass man in einem gesunden Rahmen mit den Kindern guckt. Also für mich ist ein ganz großes Beispiel gerade das Thema Taschengeld in der Jugendhilfe und im Kinderdorf. Es war viele Jahre so, dass es auch gesetzlich geregelt war, dass unsere Kinder einen Teil ihres Taschengeldes ja sparen sollten. Und das ist ja nicht mehr so. Also die Kinder sollen ihr Taschengeld immer zur freien Verfügung haben. Jetzt haben wir zum Beispiel bei uns in der Gruppe mit den Großen darüber gesprochen. Also ihr habt das Recht darauf, euer Taschengeld jeden Monat komplett zu bekommen. Ich sag jetzt mal, ihr bekommt 50 Euro im Monat. Das stimmt jetzt nicht genau, aber einfach mal, um eine Summe zu haben. Und jetzt ist das Neue daran, dass ich mit den Kindern ins Gespräch gehe und sage, passt mal auf, es gibt hier 50 Euro, du möchtest irgendwann deinen Führerschein machen. Du möchtest ausziehen und dir eine Couch kaufen oder sonst irgendwas. Du möchtest vielleicht auch mal in Urlaub fahren mit deinen Freunden. Also überlegen wir gemeinsam, was solltest du an Seite tun. Wenn du das nicht möchtest, dann ist das so, dann ist aber auch die Konsequenz, dass du mit 18 dir wahrscheinlich keinen Führerschein leisten kannst. Dieses ins Gespräch kommen, finde ich das Gute daran. Das finde ich das, was ich wichtig finde und was ich auch vielleicht besser finde als vor 10 Jahren noch. Als einfach gesagt wurde, ich spare jetzt 2/3 von deinem Taschengeld, das ist jetzt so Punkt, komm mal aus, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, sondern hinzugehen und zu überlegen, was sinnvoll ist und die Kinder damit einzubeziehen. Aber was ich nicht gut fände, wäre zu sagen, ja, die brauchen ja jetzt nicht mehr sparen, dann machen wir das nicht.
Also ich bin jetzt gerade etwas erstaunt, bei mir ist das noch gar nicht angekommen. Ja. Also wir haben ja auch immer dieses ungefähr plus minus ein Drittel sparen meine und 2/3 ist Taschengeld zur freien Ausgabe, sage ich mal. Und das Gesparte ist ja, da können die ja in Verhandlung auch dran. Also wenn ein großes Fahrrad gekauft werden muss und was weiß ich und die will jetzt unbedingt oder der ein ganz besonderes Mountainbike, da reden wir ja auch dann schon mal drüber, sich vom Taschengeld zu beteiligen. Und dann gibt's auch schon mal Zurückgriffe auf das Gesparte. Ich weiß, dass das die einen Rechtsanspruch darauf haben, dass sie es komplett ausgezahlt bekommen haben. Und ich habe immer schon mit denen drüber gesprochen, dass sie wissen, ein Drittel ist gespart, ist euer Geld, aber wir sparen das. Dass er jetzt gesetzlich was geändert hat, ist glatt an mir vorbei. Ich habe gedacht, das war noch nie gesetzlich, wusste ich gar nicht.
Vielleicht ist es auch das und man hat es einfach nur so gemacht, aber es gibt auf jeden Fall einen Umschwung.
Genau, also drüber reden, aber ich sag mal, ich habe mit meinen darüber geredet, wie die älter wurden. Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen. Ich glaube, so ab Ende vierte, Anfang fünfte Schuljahr fängt spätestens so die Diskussion an und da das Taschengeld eigentlich nie reicht und dass man dann immer gucken muss. Und spätestens dann gab es Gespräche drüber, wurde gefragt, wie viel kriege ich, was kriege ich denn vom Jugendamt und. Aber bei kleineren, sage ich mal, die sind ja, und auch später noch, also ich bin schon auch sehr, ich sage jetzt mal, stoisch im Gespräch. Also es gibt schon so, dass ich schon deutlich sage, ich hätte das schon wirklich auch gerne, dass du das dritte Drittel sparst. Und da müssen schon gute Argumente kommen. Na klar, wenn die mit 16 irgendwann sagen, ich will das nicht mehr, dann kann ich ja nicht mehr viel machen. Aber das ist ja sowieso in der Erziehung. Ich denke, wenn die in der Vollpubertät sind, ist es eh ein Ringen umeinander. Ich habe noch was zu sagen. Und es hat eben Konsequenzen, wenn du so gar nicht mehr machst und den Weg gehst, wie ich den gehen will. Aber beim Taschengeld, ganz ehrlich, wenn so ein 12-Jähriger dann eben noch überhaupt nicht mehr mit Geld umgehen kann und aus Lust und Laune dann sagt, nee, jetzt will ich das aber nicht mehr, weil jetzt bin ich gerade Not am Mann und komme gerade mit dem Geld nicht aus. Ich habe ja auch eine Pflicht, mit denen zu üben. Du musst aber lernen, mit Geld auszukommen und auch in Zukunft zu denken. Aber das finde ich eben auch, es ist immer schwieriger und du wirst immer auch komisch angeguckt. Ja, wenn ich so Sachen sage, wo ich sage, irgendwann ist auch Partizipation zu Ende und habe ich eine Verantwortung, weil ich erwachsen bin, weil ich über diesen Horizont weiter gucken kann, weil jetzt mal wirklich zu Ende gesponnen, ich habe jetzt so eine gerade im Kopf, die wirklich auch Schwierigkeiten noch immer hat, mit Geld umzugehen, der würde ich diesen Freibrief geben, die wird garantiert irgendwann sagen, nö, jetzt will ich das nicht mehr, ich nehme das ganze Geld, die wird aber auch das ganze Geld für irgendein Usepuse, in ihren Augen wichtige Sachen, Schminke und soll alles sein und Essen und besonderes Brötchen und. Die steht dann aber, das weiß ich ja, mit 18, 19 ohne da. Und die hat keinen Rückhalt, Familie, die dann sagen, ja komm, wir haben ja immer noch genug Geld, um reinzugeben. Also wo ich dann denke, naja, Partizipation endet aber schon auch irgendwann bei jüngeren Kindern, wenn ich sage, ich habe eine Verantwortung, weil ich Sachen besser überblicken kann. Natürlich geht das immer mehr zurück. Je älter die werden, desto mehr Eigenverantwortung und dann müssen sie die Konsequenzen tragen. Aber ein 11-, 12-Jähriger oder noch jüngeres Kind, Führerschein, ich glaube, dem ist nicht so klar, was weg. Das heißt, in unserer Gesellschaft dann wirklich ohne dazustehen, zumal sie im Hier und Jetzt ja sich als sehr behütet erleben, weil ne, Kinderdorf sorgt ja dafür, dass sie alles haben und alles bekommen. Und für die ist es ja doppelt schwer. Die kommen ja wirklich aus so einer, eine Institution ist schon dafür da, sich um mich zu kümmern. Und gerade da finde ich ja wichtig, noch dringender hinzugehen. Du hast auch Verantwortung. Und das hat mit dem zu tun, wo du sagtest, Partizipation hat aber auch was mit, es gibt ganz viele Kinderrechte und Rechte, aber es ist auch gebunden an Pflichten oder dann gibt es Konsequenzen. Und das wird, glaube ich, oft irgendwie unterm Teppich gekehrt.
Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt-podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Aber ich glaube, dass wir da wieder bei einem gesellschaftlichen Problem sind. Weil das Thema, ich habe Rechte, die Pflichten mit sich bringen, glaube ich, auch bei vielen Erwachsenen und anderen Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft gerade nicht so, das ist, was das Hauptthema ist, sondern es geht eher darum, was habe ich für Rechte, was müssen die machen, wem gegenüber bin ich respektvoll oder auch nicht respektvoll. Ich glaube, das hat sich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch nochmal sehr verändert. Und das sind wir als Eltern auch mit, also was wir unseren Kindern ja mitgeben. Und dann sind wir bei meinem Lieblingsthema, wenn es um Jugendhilfe geht, nämlich bei dem Thema Haltung. Das, was wir als Mitarbeiter, nicht nur auch im Kinderdorf, sondern überhaupt in der Jugendhilfe, meine Haltung entscheidet über die Werte und Normen, die wir unseren Kindern mitgeben für den Rest ihres Lebens. Also auch ich als Intensivwohngruppe, die ja eigentlich eher eine kürzere Verweildauer von Kindern, Jugendlichen haben, als jetzt du als Kinderdorfmutter, was jetzt bei uns nicht ganz so ist, also unsere Große zieht jetzt nach 14 Jahren aus.
Die sind schon auch ganz viele.
Ganz schön lange da. Und auch wir sind ein Lebensort, Gott sei Dank. Das ist nochmal was Besonderes für eine Intensivwohngruppe. Und denen gebe ich ja was mit. Also die gehen ja nicht nach 10, 15 Jahren, ziehen die ja nicht von zu Hause aus. Also da sind wir ja zu Hause gewesen und haben nichts von dem mitgenommen, das die Erwachsenen ihnen beibringen und was die ihnen vorleben vor allem ja auch. Und wenn du mich nach Veränderungen in den letzten 25 Jahren fragst, dann ist das, glaube ich, ein großes Thema. Also die Haltung der Erwachsenen hat sich auch sehr verändert und nicht immer zum Positiven. Also ich glaube, dass es heute ganz viele ganz tolle Erzieher gibt, auch ganz viele junge Erzieher, Sozialpädagogen, Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger. Ich möchte da keinen ausschließen. Gibt es ja inzwischen ganz viele, die in der Jugendhilfe arbeiten. Ich sage einfach nur der einfach halber Erzieher. Da gibt es ganz viele tolle, mit denen ich auch super gerne zusammenarbeite. Aber es gibt auch vor allem sehr viele Alte, so wie uns, die das einfach schon ewig machen, wo ich denke, wenn wir mal weg sind, dann wird es auch noch mal anders werden, weil dieses für den Beruf, also es ist ja kein Job, es ist ja mein Beruf, Beruf kommt von Berufung, aufzustehen und zu sagen, das ist mir wichtig und ich gucke nicht auf die Uhr und auf die Stunde und auf die Minute und auf den Feiertag, den ich gearbeitet habe, sondern mir liegen die Kinder am Herzen und dafür verzichte ich vielleicht auch mal auf meine Work-Life-Balance. Auch wenn, also ich habe Familie mit zwei Kindern, das ist auch alles nicht so einfach und trotzdem ist mir das wichtig und ich möchte das so haben. Und ich glaube, dass auch das sich das in der Gesellschaft verändert. Und das wird der Jugendhilfe ganz schön zu schaffen machen.
Du hast gerade mein Unwort, das kann ich nämlich nicht aussprechen. Sag es nochmal.
Work-Life-Balance.
Genau, das musst du bei mir jetzt immer sagen.
Kein Problem.
Also eigentlich ja was ganz Tolles, eine super Chance, ja, dass die jungen Leute heute ganz anders gucken können. Ich merke es ja auch bei meinen Söhnen oder Pflegetöchtern, was an Möglichkeiten da drin steckt. Und wir haben es wahrscheinlich auch übertrieben in anderer Richtung. Ich habe da noch einen Mann, der ist da ganz extrem. Also der hat den Kopf unterm Arm und geht noch arbeiten, wo ich dann auch manchmal sage, für was? Also irgendwo, wo bleibst du denn noch? Und ich sag mal so, da dankt ja auch später keiner. Aber dieses, auf der einen Seite ist ja toll, auf sich zu schauen, aber ich denke, das endet ja auch dann da, wo ich auf den anderen gucke. Oder auch wo ja, meine eigene Work-Life-Balance, oh, fast. Und wo bleibt die des Nächsten? Wenn alle nur noch dahin gucken. Also so dieses Gleichgewicht fehlt mir da manchmal. Und ja, und dadurch ist dann der Blick nicht mehr frei, weil, wie du gerade auch sagst, das ist ja nicht irgendein Job, sondern, und das denke ich, ist in der Altenpflege oder so ja auch nicht anders. Auf jeden Fall. Oder im Krankenhaus oder so. Es geht um Menschen. Und Menschen, die ich versorge, und bei uns jetzt auch noch erziehe und zu Erziehung gehört eine Beziehung und irgendwann vielleicht nach langer Zeit auch eine Bindung und den gebe ich zu Hause, den gebe ich was mit. Und gerade in so einem wichtigen Bereich, ja, wie du auch sagst, fehlt es dann an Einsatz oder an Blick für den anderen und dann auch Haltung. Weil ich so die Erfahrung auch gemacht habe mit vielen jüngeren Leuten, und dann weiß ich jetzt nicht, kommt das durch diese viele Freiheit und ich musste mich nie durchkämpfen, weil ich sag mal, eine Persönlichkeit entwickeln hat ja auch damit zu tun, ich muss mich auch mal durchkämpfen, ich muss mich auch mal tiefer mit was auseinandersetzen und schwimme nicht so über die Wellen drüber, Larifari, ohne mal auch unterzugehen. Genau, so Larifari. Lernen die heute in unserer Gesellschaft noch eine Haltung, die dann auch vielleicht mal negative Konsequenzen haben kann? Oder will ich eigentlich immer nur lieb sein? Und es muss alles harmonisch sein. Und viele erlebe ich so, die ja dann kommen und ganz viele Vorschriften haben und von mir am liebsten noch 20 Regeln. Da muss ich mal überlegen, welche Regeln haben wir denn? Wir haben natürlich ganz viele Regeln und Rituale nach all den Jahren. Da muss ich aber richtig überlegen, die sind ja gewachsen, die haben sich entwickelt, die sind nicht starr. Und gerade bei mir jetzt bei den großen Jugendlichen, ich gucke jeden Tag wieder neu. Natürlich gibt's Regeln, woran ich mich orientiere, aber je älter die ja werden, wie du auch gerade sagst, ist ja auch dann die Partizipation dieses, naja, gewisse Sachen probier sie aus, du hast nur auch dann Konsequenzen zu tragen. Und dieser Umgang, das erfordert ja auch eine Haltung, weil da muss ich auch nachher hingehen und die Konsequenzen einfordern, ohne dass ich vielleicht ein Schriftstück habe, wonach vorher schon stand. Wenn du jetzt 5 Minuten später kommst, dann passiert das und das und das. Und ich merke so bei den jüngeren Leuten sehr oft, das verunsichert die total. Das finde ich total kacke, dass ich eben nicht so klare Regeln habe, weil dahinter kann man sich ja auch als Persönlichkeit verstecken.
Genau.
Und viel wichtiger ist ja manchmal nicht, was haben die jetzt als Konsequenz bekommen, konkret, sondern wie ist meine Haltung dazu, weil das macht ja auch was mit denen und dann geht man ins Gespräch, manchmal ja auch ins Zankgespräch und manchmal, das finde ich ja auch total wichtig, es muss ja auch Felder geben, wo die genau sich dann nämlich durchgekämpft haben. Ich sage auch schon mal manchmal in Konflikten, komm mir mit richtig guten Argumenten, aber nicht einfach, ich will. Mhm. Und das erlebe ich auch in der Gesellschaft als, also A, werde ich da ganz oft doof angeguckt und so nach dem Motto, ja, wieso sagst du denn jetzt nicht einfach ja oder Ja, es ist halt auch anstrengend.
Also ich glaube auch, dass Haltung was damit zu tun hat, dass man Kritik aushalten kann, ohne dass man daran zweifelt, dass man selber nicht gut genug ist. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft, dass Kritik an jemanden ganz oft dazu führt, dass derjenige sich wirklich schlecht fühlt und sich in seiner Persönlichkeit verletzt fühlt. Und das ist, glaube ich, in der Jugendhilfe schwierig, weil ja auch die Jugendlichen, gerade die Jugendlichen, Kritik an einem äußern und sagen, das, was du da machst, finde ich aber voll kacke. Das macht den Job manchmal ganz schön anstrengend, glaube ich, weil man immer wieder dahin kommt, zu überlegen, naja, habe ich vielleicht das, was ich gerade gemacht habe, war das vielleicht auch kacke? Und dann auch sagen zu können, ja, weißt du, hast recht, war ich irgendwie drüber und lass uns nochmal vernünftig reden. Das fehlt mir oft, weil dafür muss ich sicher sein, damit ich das kann, Fehler eingestehen und auch mich selbst reflektieren und vielleicht mein Verhalten ändern. Und was ich als Mensch, und das hat gar nichts mit als Erzieher im Kinderdorf zu tun, ganz furchtbar finde, ist dieses Überloben von Kindern. Also das alles, und das erlebe ich aber nicht in der Jugendhilfe, sondern eher in meinem privaten Umfeld, dass alles, was die Kinder tun, einfach perfekt ist. Und am besten noch mitgeschnitten und bei TikTok oder Insta hochgeladen wird. Und jedes Bild, das der Dreijährige malt, ist ein Kunstwerk und ist so toll, dass die klatschend die Rutsche runterrutschen können. Es ist so alles so gehypt. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Es ist so, alles muss perfekt sein. Also auch wenn die im Matsch sind und sich in der Pfütze gesuhlt haben, was ich persönlich total toll finde, dann haben 65% unserer Kinder dabei den passenden Hintergrund, damit es auf Instagram gut aussieht. Verstehst du, was ich meine?
Okay, ich verstehe total, was du meinst. Habe ich jetzt nicht privat nicht so viele Berührungspunkte.
Okay, meine sind noch ein ganzes Stück kleiner.
Genau, weil
ne?
ich so kleine nicht mehr habe. Und ich glaube, dass gerade so dieser Hype, TikTok und Fotos und immer präsent zu sein, ist schon nach mir.
Genau.
Ich bin da ja doch ein Stückchen älter als du.
Nur ein bisschen.
Kriege ich aus der Ferne mit? Kann ich mir vorstellen? Ja. Und wenn du das so erzählst, kriege ich direkt, also so wie so eine Gänsehaut, so oh, habe ich so voll direkt auf dem Schirm. Ist so schlecht zu packen, weil natürlich ist man als Mutter, ich war immer stolz auf meine.
Absolut.
Aber ich selber war trotzdem in der Lage, also ich durfte die auch kritisieren, ich durfte die auch kacke finden, ob ich das jetzt laut gesagt habe oder nicht. Oder zwischendurch
natürlich
denk,
niemand
oh,
anders.
Jemand anders durfte es nicht.
Genau.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das Gesunde ist, ich sage euch jetzt spontan jetzt. Aber ja, wie sehr ist dieser Hype schon, dass sie sich das selber glauben? Also
genau.
Das geht ja schon von den Jugendlichen, wenn die auf TikTok und mit den Filtern. Also ich habe ein paar, die machen überhaupt keine Fotos mehr ohne Filter.
Ja.
Wo ich dann immer denke, klar sind die Filterfotos auch ganz nett, kann man ja auch mal machen. Also ich möchte gerne auch das, aber mein Sohn macht das nicht. Für die Fotos, für den Podcast,
und,
ich habe schon
nein.
ein paar Mal gesagt, kannst du da mal nicht mal irgendeinen Filter mal drüber setzen?
Das war mein großer Wunsch, damit mein Foto nachher gut aussieht.
Nee,
na,
dein
toll.
Foto sieht sehr natürlich aus, Doppelkinn bleibt.
Na, ist toll, da habe ich ja schon wieder was.
Ja, aber ne, das ist schon so, wo ich, die will sich nicht ohne sehen. Also, und das ist doch schon irgendwo dann... Ja, weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch wieder total altmodisch, aber ich finde es irgendwie gefährlich. Ich finde nicht schlimm, dass es Filter gibt und dass man da auch mit spielen kann und Sachen machen kann. Aber wenn das andere gar nicht mehr sein darf und man das da nicht mehr sehen darf und dann, wie du gerade sagst, sich es aber überträgt, auch die Kinder müssen immer perfekt sein, was macht das für einen Druck?
Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt gehört. Also es geht eigentlich auch völlig an mir vorbei, aber hast du schon von Beige-Trend gehört? Bei Kindern muss jetzt alles beige sein.
Also.
Also das ist, und das sind so Sachen, wo ich denke, also wenn da so viele aufspringen auf den Zug, warum? Auf der einen Seite wollen wir gefestigte Persönlichkeiten, die mit Partizipation gut, ne? Ihr Leben selbst in den Griff nehmen, selber Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite werden jetzt schon Kleinstkindern wird gesagt, alles, was du trägst, alles, was du spielst, muss beige und braun und naturfarben sein. Also ich finde,
weil das jetzt neutral ist oder
ja,
womit hat
das
zu tun?
Ist.
Ach so, weil es schick ist, okay.
Ja. Und ich finde, da treffen zwei so große Dinge aufeinander. Ne? Auf der einen Seite ist nur richtig, was alle machen und die den Trend folgen. Und auf der anderen Seite sollen sich alle selber finden und für ihre Sachen einstellen. Also, dass man als Kind da völlig verwirrt ist oder als Jugendlicher in dieser Welt Schwierigkeiten hat, zurechtzukommen, kann ich total gut nachvollziehen. Auf der einen Seite soll ich aussehen wie alle, soll dieselbe Kleidergröße haben wie alle, am besten dieselbe Frisur tragen, denselben Rucksack haben, dasselbe Handy, die Jeans und die Schuhe. Aber natürlich alles individuell.
Und in aller Freiheit entschieden.
Genau, und in aller Freiheit entschieden. Und das ist ja super anstrengend. Also wenn ich ja alles dafür tun muss, damit ich anerkannt werde und muss dafür sorgen, dass ich die tollsten Schuhe und die engste Jeans und die tollste Jacke trage, auf der anderen Seite aber bloß nicht aussehe wie alle anderen und meinen eigenen Weg gehe, boah, also da kommt ja ganz schön was auf einen zu. Das, ich glaube, die Kinder sind nicht schwieriger als früher, vielleicht ein bisschen jünger. Und ich glaube, es ist bei weitem nicht alles besser als früher, aber auch nicht alles schlechter. Ich glaube, wir müssen einfach so leben, wie es kommt und hoffen, dass wir unseren Kindern gut genug zur Seite stehen. Und unseren Jugendlichen natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber lass mich noch mal eben einhaken, wie du gerade sagtest, mit dieser Fehlerfreundlichkeit, dass die so perfekt sein wollen und keine, also die jüngeren Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, eine Haltung einzunehmen oder auch einfach mal doof zu sein in den Augen der Jugendlichen. Das klingt so bei mir an, weil das ist auch was, wo ich schon viel drüber nachgedacht habe. Wenn ich halt, ich habe jetzt ja nur noch eine halbe Stelle frei und da habe ich ganz viele Auszubildende. Also ich, die wechseln, die sind immer ein paar Monate dann bei uns. Und ich mache das eigentlich auch total gerne, weil ich auch gerne dann so erzähle von dem, wie wir es so machen und was weitergeben möchte. Aber ich habe auch festgestellt, dass der Anteil, also es gab immer mal gute Praktikanten und schlechte Praktikanten, da kann ich jetzt auch nicht sagen, das wird, ist unheimlich viel schlimmer geworden. Es war immer mal gute Zeiten, mal schlechte Zeiten, mal hat man ein paar Mal hintereinander Glück gehabt. Was aber selbst bei denen, die nachher richtig gut sind und wo ich sage, die gehen jetzt einen guten Weg, die ich teilweise ja noch im Kinderdorf sehe, in anderen Häusern, wo sie dann als fertige Sozialarbeiter, Erzieher und was sie so alles gelernt haben, arbeiten, ist wirklich dieses, dass ich sehr, sehr viel vorsichtiger geworden bin und sehr viel Kopf mir auch mache, dass es eben nicht so passiert, dass wenn ich dann Sachen, und ich sag mal Kritik ist ja nicht immer negativ, Kritik kann ja auch weiterbringen und Kritik ist ja auch erst manchmal auch nur eine Meinung, ich hätte es so und so gemacht oder aus dem und dem Grund habe ich gerade Fragezeichen an dem, wie du es gerade machst, dass ich aber genau dieses Phänomen habe, dass dann ganz schnell die das persönlich nehmen, getroffen sind oder mir dann erzählen, boah, ich konnte jetzt 3 Nächte nicht schlafen. Mhm. Und bei Situationen, die ich jetzt aus meiner Warte raus gar nicht so dramatisch finde. Also ich versuche dann schon mal so das Eis zu brechen, indem ich sage, ganz ehrlich, ich mache das jetzt 28 Jahre oder so ähnlich. Mhm. Und trotzdem mache ich garantiert gerade in der Erziehung jeden Tag auch noch 100.000 Fehler. Also es gibt gerade in der Erziehung ja auch keinen wirklich richtig oder falsch, weil keiner weiß ja nachher, wie es anders gewesen ist. Es gibt natürlich einen Austausch und es gibt natürlich ein gewisses Wissen und gewisse Erfahrungen und natürlich auch gewisse Sachen, dass man weiß, wenn ein Kind die und die Auffälligkeit hat, könnte so und solches Denken dahinter stecken, das und das könnte helfen. Aber im Endeffekt gerade so in der spontanen Alltagssituation muss ich einfach handeln. Und da handle ich als Mensch, als ganzheitlicher Mensch mit einer Haltung. Und ja, dann kann ein anderer ja eine andere Haltung haben und sagen, ich hätte es vielleicht anders gemacht. Und dann muss man auch wieder gucken, man muss ja authentisch bleiben, sonst bringt es auch nichts. Aber da ist wirklich so, dass ich dann oft schon Menschen auch getroffen habe und mir dann nachher total leid tat. Ich will doch nicht, dass jemand 3 Tage nicht schläft für irgendeinen, ich sage jetzt mal für mich, Pups, ja, ich hätte es anders gemacht, aber die Welt geht jetzt auch für die Kinder nicht unter. Also auch dieses, wenn ich in der Erziehung was vielleicht anders mache, wie es vielleicht ideal wäre, geht die Welt nicht unter. Und die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Also ich denke, am Anfang war ich auch verkrampfter wie vielleicht inzwischen. Also Kinder und Jugendliche verzeihen auch ganz viel. Und das sage ich mal im Privaten, also auch bei meinen leiblichen Kindern oder eben auch meinen anderen Pflegekindern, ist alles nicht so tragisch. Aber diese Leichtigkeit, die es ja einen selber auch leichter macht. Also da mache ich auch die Erfahrung, dass gerade im Jugendhilfesektor das nicht so gesehen wird, aber auch gesellschaftspolitisch nicht. Also auch als Mütter untereinander ist dieser Perfektionismus sehr verbreitet.
Ja, also ich glaube, dass Schwächen, egal ob bei mir selber oder bei meinen Kindern, total ungern gesehen werden. Und ich rede jetzt gar nicht von den großen Schwächen oder von den großen Problemen oder von großen Behinderungen, sondern dass wirklich, auch wenn ein Kind irgendwas vielleicht nicht so gut kann, was ich gar nicht so schlimm finde, weil also ich kann ja auch ganz viele Sachen nicht. Ich kann nicht basteln, ich kann kein Musikinstrument spielen, kein Mensch will mich singen hören. Aber es gibt ja trotzdem Sachen, die ich
dann bist du Erzieherin geworden.
Ja, komisch.
Katrin, du hast was falsch gemacht. Und kein Kaffee. Ja, also eigentlich, ne? Also
das ist der
Erzieher
falsche
trinken
Beruf
Kaffee
für mich.
Und quatschen, sagt mein Mann
definitiv
immer. Also du hast den falschen Beruf.
Ja, aber deswegen kann ich ja andere Sachen gut. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft ganz oft den Fehler macht, den Kindern das Gefühl zu geben, sie müssen einfach alles gut können. Und das macht ja einen Heidendruck. Und also, mein Sohn hat versucht, Fußball zu spielen. Also, man kann es auch lassen, weil das war einfach eine völlige Katastrophe. Aber deswegen ist der ja nicht unsportlich oder nicht talentiert in anderen Sachen. Aber ich glaube, dass ganz viele Eltern sich Druck machen, dass alles perfekt sein muss und ganz viele Kinder und Jugendlichen auch. Und das erleben wir natürlich in der Jugendhilfe, gerade mit unseren Kindern, die es ja noch mal schwerer haben in vielen Sachen, gerade was Bindungen und Beziehungen und Soziales angeht, auch noch mal die Sache ein bisschen härter macht, weil die auch oft nicht perfekt sind. So wie viele andere Kinder auch nicht.
Ja.
Aber wir, Gott sei Dank, in der Jugendhilfe manchmal, glaube ich, relaxter damit umgehen können, dass nicht alles perfekt ist, als wirklich Eltern das können. Das ist,
ja. Das müssen wir, glaube ich, auch können, sonst genau. Würden wir hier schon lange nicht mehr
aber
sitzen.
Ich glaube, das ist ein Vorteil für unsere Kinderdorfkinder, dass die damit aufwachsen dürfen, dass Schwächen okay sind und dass sie dafür ganz viele andere Stärken haben.
Ja, und auch dieses mit anpacken müssen, sonst kann es nicht funktionieren.
Genau.
Also wir sind ja nun mal keine Kleinstfamilie, sondern Großfamilien. Und so viel Nachteil das hat, weil natürlich wir nicht so individuell und nicht so einzigartig auf die einzelnen Kinder eingehen können, geht ja gar nicht. Aber so mitzukriegen, meine Rechte oder meine Freiheiten, meine Partizipation, meine Ich-Werdung endet aber oder dockt immer auch mal wieder ans Gegenüber an, wo ich mich dann auch mal reiben muss und wo ich mich dann ja auch mal stellen muss, aber auch mal untergehen muss, aber auch wieder auf, also hochkommen kann. Wie war das nochmal? Man fällt hin, Krönchen
rücken,
richten, weitergehen.
Genau.
Diese Mentalität und so, was mir so zum Schluss jetzt noch so einfällt, aber wir machen ja jetzt nicht direkt einen Podcast hinterher, was so für mich, und das war früher so, wie es heute auch ist, bei all dem gesellschaftlichen Druck oder Ansprüchen oder wie oder wo was ist, eher den Humor nicht verlieren, drüber lachen können. Weil ich glaube, gegen Gewalt bringt nichts, noch mehr Regeln bringt auch nichts, noch höhere Strafen oder wonach da gerufen wird, hilft ja wahrscheinlich auch nicht. Und am besten Strafrecht nicht ab 18, sondern dann 11-Jährige sollen schon in den Knast oder. Ich möchte mich da jetzt nicht streiten, was das Richtige wäre. Und natürlich soll geschützt werden und will ich Sicherheit haben. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal etwas mehr gelacht, ein wenig netter auf sich selbst geschaut, weil man kann ja immer nur, wie man mit sich selber umgeht, mit anderen umgehen. Auch die Fehlerfreundlichkeit und mal sagen, ja gut, das war jetzt halt voll Honk. Und ja, dann entschuldige ich mich halt. Der Zacken aus der Krone fällt nicht. Und dann aber auch humorvoll auf die anderen gucken und sagen, ja, da und da bist du mir auf die Füße getreten. Da habe ich dir auch gut gesagt, stopp, nicht weiter. Aber wir können auch mal drüber lachen. Und 3 Tage später kann man vielleicht was lachen wir heute über, was wir teilweise in der Jugend gemacht haben? Da würdest du heute auch schon fast im Knast sitzen. Also da waren ja die Werte verschoben.
Also man hat das aber ja ganz anders gesehen.
Auch mal drüber lachen.
Ja, genau.
Auch mal drüber lachen und sagen, ja, ist eben so. Hallo, da bin ich wieder. Mein also, Teufelchen.
Ich sag immer, also mein Großer aus der Jugendhilfe, der ist ja inzwischen auch schon 28, der ist dann oft zum Essen oder Hemdbügeln nochmal da. Und dann sagt er auch, ja, wenn du richtig wütend bist, dann hatte ich Hausarrest, bis ich 21 war. Und das ist ja so. Also im Streit steigert man sich ja manchmal total in Sachen rein und ist ja dann auch, und dann hast du Hausarrest für eine Woche, für 3, für 5. Und dann lachen wir da heute immer noch sehr drüber, weil das natürlich nicht war. Er hatte ja nie Hausarrest bis 21. Aber das heißt, es gab ja auch Situationen, wo man vielleicht überreagiert hat und konnte das nachher wieder richten. Und ich glaube, das ist total wichtig.
Aber dafür warst du da, mit deiner ganzen Person. Ich meine,
ja.
Noch mehr hier als Kinderdorfmutter, wo ich sage, ja natürlich, ich will auch gar nicht, ich kann es nicht, aber ich will auch gar nicht 24 Stunden Fachpädagoge sein und fachlich super, weil wo bleibt denn da der Mensch?
Ja.
Und dann, ne, wo bleibt die Haltung, wo bleibt dann aber auch mein Gegenüber? Wenn ich immer perfekt wäre, was lernen die denn dann auch wieder, sie müssen perfekt sein? Kann gar nicht.
Und das wird ja auch nicht funktionieren. Also ich kann nicht 24 Stunden pädagogisch sein. Wenn ich einen 24-Stunden-Dienst habe, dann bin ich mit einem großen Anteil auch ich. Und wenn ich zu Hause bieten will, dann muss das auch so sein. Weil was ist das denn für ein Zuhause, wo 8 perfekte Vollprofis mich betreuen? Das ist ja kein Zuhause, dann bin ich in der Einrichtung.
Aber ich glaube, das ist genau, und jetzt müssen wir den Podcast hier beenden.
Ja.
Nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema in den Ansprüchen, Qualitätsmanagement, immer mehr Ansprüche auch an die Pädagogik, immer mehr Wissen auch, was ja auch positiv ist, Wissen auch über Störungsbilder, Verhaltensauffälligkeiten. wie kann ich da noch mit einem guten Gewissen neben der Fachlichkeit zu Hause bieten? Ja. Und das ist natürlich für Kinderdorfmütter ein ganz, ganz großes Thema, aber ich glaube auch für jeden, der seinen Job nicht als Job sieht, sondern als Beruf und Berufung in der Jugendhilfe.
Ja, das glaube ich auch.
Dazu lade ich entweder dich oder jemand anders noch mal gerne ein.
Ich komme gerne noch mal wieder.
Müssen wir aber, glaube ich, hier jetzt so ein bisschen Cut machen. Super, dass du da warst. Wir haben super ein Vielen Thema Dank. Gefunden. Ich fand es total spannend.
Ich auch.
Dankeschön, dass du da warst.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.